ARD Sounds.
Hallo zu Kompost und Konfetti. Heute mit der Megafolge Kräuter, Superfood in Topf und Beet.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Bei mir, und ich freue mich ganz besonders, ist heute Franziska Rubin, Autorin von 10 Kräuter gegen 100 Krankheiten. Sie ist ganzheitliche Ärztin und Medizinjournalistin. Hallo.
Grüß dich, Maria.
Du, ich freue mich total. Ich habe nämlich mein Lieblingsthema jetzt durchbekommen, und zwar Kräuter. Ich bin so eine richtige Kräuterhexe. Du musst wissen, auf Balkonien habe ich so viele Kräuter, weil ich finde, dass Kräuter unheimlich viel können, neben ihrer Heilwirkung sicherlich, aber auch auch so als Gärtnerin. Weißt du, die blühen oft hübsch, ja, finde ich. Also wenn man sie zur Blüte kriegt.
Da hast du das, was ich nicht kann. Also ich liebe Kräuter, weil die kulinarisch toll sind, also weil einfach das Essen besser schmeckt und weil die so viele Heilwirkungen haben. Aber ich muss die meisten jedes Jahr neu kaufen, weil ich sie immer irgendwie unter die Erde kriege.
Du, also das habe ich auch schon gut hingekriegt. Ich bin jetzt mittlerweile bei den Kandidaten gelandet, die man einfach auch nicht vergießen muss. Und da würde ich sagen, wir starten gleich mal mit unserem ersten Superfood rein. Und da habe ich mir den Rosmarin ausgesucht.
Ja, Rosmarin ist cool. Rosmarin kann so viel. Das ist das Kraut der Denker. Also es ist so, dass man weiß, dass diese Säure, diese Orak-Säure, die da drin ist, also der Wert ist sehr, sehr hoch im Rosmarin, und das bedeutet, es ist eigentlich ein Kraut, was uns jung hält. Es würden ja im Augenblick alle drauf abfahren, so Longevity-mäßig normalerweise auf den Rosmarin. Und Rosmarin fördert unsere Konzentrationskraft. Also ich hätte jetzt hier statt Kaffee lieber meinen Rosmarin-Tee trinken sollen. In meinem Nachmittagstief, weil Rosmarin lässt uns klarer denken. Das liegt daran, dass die Sauerstoffdurchblutung tatsächlich verbessert wird im Hirn. Und deshalb ist es das Kraut der Denker quasi. Also es ist gerade wichtig für ältere Leute, glaube ich, die so Richtung Demenz marschieren oder vergesslich werden. Da ist Rosmarin super.
Was ich mich ja immer so frage, es ist ja immer gut, wenn es irgendwie einfach ist. Und ich bin so ein Typ, ich mache mir dann auch mal irgendwie so ein Sträußchen ab und trockne das. Macht man jetzt aus Rosmarin, kann man jetzt völlig unbedenklich sich einen Tee machen und einfach sagen, wow, da habe ich jetzt richtig was für mich getan. Ist das so einfach?
Naja, das Besondere ist eigentlich am Rosmarin-Tee oder auch am Rosmarin, dass der so belebend wirkt, ne? Abgesehen von der Gedächtnisleistung. Das heißt, ich steigere damit meinen Blutdruck. Das sollte man wissen. Also prinzipiell kannst du eigentlich jedes Kraut, was so in deinem Vorgarten ist, entweder eine Handvoll frisches Kraut oder eben meistens ist es so der Teelöffel pro Tasse getrocknetes Kraut, ja? Also der Esslöffel frisches Kraut oder der Teelöffel getrocknetes Kraut, womit du das mit Wasser überbrühst, die Tasse, und dann aber abgedeckt ziehen lässt. Das ist immer wichtig, weil sonst sind die ätherischen Öle weg. Und dann lässt du das so ziehen, 10 Minuten ungefähr, und dann kannst du es trinken. Und zwar interessant ist jetzt beim Rosmarin, der erhöht den Blutdruck. Das heißt, Leute, die so schlapp sind morgens und zum Beispiel sonst Kaffee trinken, die könnten auch gut Rosmarin trinken. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nutze Rosmarin, dann würde ich jetzt zum Beispiel eher Rosmarin-Kartoffeln vorschlagen oder überhaupt das viel im Kochen zu verwenden, weil der Tee treibt einem so ein bisschen den Blutdruck hoch, wenn man den regelmäßig und viel trinkt.
Okay, Rosmarin blüht zauberhaft, da möchte ich noch mal kurz eine Lanze brechen. Ich habe momentan einen auf dem Balkon, das ist so eine hängende Variante, und den mag ich besonders, weil ich habe den wirklich hart ignoriert die letzten 3 Jahre, und was der macht, ist einfach mich belohnen mit Glückseligkeit. Ich habe den im Topf und der kann so viel. Ich habe den wirklich sehr ignoriert, ich habe den kaum gegossen, habe dem nur so eine kleine Drainage mit so ein bisschen Pleton verpasst im Topf, weil das ist ziemlich wichtig, weil die meisten mediterranen Kräuter keine Staunässe vertragen und auch leiden können. Und das ist aber eigentlich schon alles. Und ab und zu vergesse ich ihn zu gießen, dann zeigt er mir kurz, er ist nicht so gut drauf, und dann gießt man ihn und dann ist wieder gut.
Ja, also Rosmarin bin ich auch ein Fan von, der ist wirklich ziemlich hartnäckig. Der überlebt sogar mich für ein paar Jahre, das stimmt. Aber sag mal, wenn der blüht, kann man den eigentlich nicht mehr so gut ernten, oder? Dann ist ja die Kraft so ein bisschen raus aus den Kräutern, oder?
Das wird immer so gesagt. Ich muss sagen, ich bin da ziemlich schmerzbefreit. Ich ernte zum Beispiel auch sehr, sehr gern die Blüten und mache die in so Blüteneiswürfel beispielsweise oder werf die Blüten in Salat, weil ja, ich sag mal, klar, ist natürlich ein frisch ausgetriebener Rosmarin, da ist sicherlich alles eher in den Nadeln denn drin, aber der ist jetzt deswegen nicht giftig. Selbst wenn der jetzt nicht mehr so intensiv ist, ist es ja natürlich trotzdem ein hübscher, essbarer Begleiter in den Kartoffeln.
Genau. Und mit Rosmarinöl kann man zum Beispiel sehr gut Leberwickel machen. Es gibt ja sehr viele Leute, die sich immer so Sorgen um ihre Leber machen. Und was der Leber sehr gut tut, ist eine erhöhte Durchblutung. Und das kriegt man zum Beispiel hin, indem man nicht da eine Wärmflasche oder einen warmen Lappen auf die Leber macht. Ne? Wichtig immer, die Leber fängt mit L an, weil sie rechts liegt. Also nicht die falsche Seite nehmen. Und dann Rosmarinöl draufreiben, zum Beispiel, weil das so stark durchblutungsfördernd ist. Und dann weiß man, dass der Leberdurchfluss erhöht wird. Das hat man sogar so richtig in Studien mit Ultraschall gesehen. Also ein tolles, tolles Kraut, auch wenn man so ein bisschen was durchgesumpft hat und was für seine Leber tun will.
Ah ja, okay, das ist aber auch schön formuliert. Ja, super. Okay, also Rosmarin, wir halten fest, ist ein super Teil. Für mich ist es ganz gut, dass ich früh richtig in die Gänge komme. Werde ich vielleicht alternativ mal probieren, anstatt Kaffee. Und wir können auch beide festhalten, dass, obwohl wir nicht so motiviert uns um den Rosmarin kümmern, er auf jeden Fall überleben wird. Also für Anfänger ist das auch, für gärtnernde Anfänger auch ein gutes Einsteigerkraut.
Das stimmt, und er wird auch ziemlich üppig. Sieht so aus, als könnte man was. Nee, der ist wirklich cool, ja. Rosmarin ist
Ja.
schön, riecht auch toll. Einfach der Geruch ist auch toll. Man kann zum Beispiel einfach diese Schneid, sieht so diese Zweige auch ab. Das heißt ja Nadeln, ne? Also diese Nadeln heißen Blätter beim Rosmarin. Du weißt das bestimmt. Ich musste da immer nachlesen
Ja.
und dachte mir, hä? Komisch. Jedenfalls kann man das abschneiden, diese ganzen Zweige sich hinhängen, dann hat man diesen ätherischen Duft auch so in der Küche.
Das stimmt. Und jetzt, wo du das gerade angesprochen hast, ich habe tatsächlich einen im Garten mit den steigenden Temperaturen, wird er auch wirklich relativ groß. Und der, den ich im Garten habe, damit mache ich auch was ganz was Tolles. Und zwar, wenn es dann wieder in die kühlere Jahreszeit geht, vor dem ersten Frost, mache ich mir die Zweige ab und mache da draußen einen hübschen Kranz.
Sehr.
Und das kann man also problemlos auch als, ich sag mal, ja, Weihnachtskranz. Man muss ein bisschen gucken, dass er sich hält. Also man muss ihn wirklich vorm Frost abmachen. Dann kann man den auch bis in die Weihnachtszeit mitnehmen. Aber das sieht
Ja.
wirklich ganz zauberhaft aus. Man kann dazwischen
Ja.
so ein paar getrocknete Hortensien packen oder so. Also kann ich sehr empfehlen.
Schau, du hättest eigentlich zu unserem Podcast jetzt diesen Kranz tragen sollen, weil das ist ja der Kranz, den Sokrates seinen Lernjüngern sozusagen aufgesetzt hat, damit die sich besser konzentrieren können. Das wäre doch jetzt echt scharf gewesen im Podcast.
Das wäre auf jeden Fall gut gewesen. Aber weißt du was? Das merke ich mir bestimmt für den Teaser. Wenn ich dann mir ein kleines Video überlege, dann werde ich den auf jeden Fall nochmal aufsetzen, den Kranz.
Tipptopp.
Okay, ich glaube, der Rosmarin hatte jetzt eine gute Bühne. Ich würde gerne zu einem anderen Vertreter kommen, den ich wirklich auch sehr zu schätzen weiß und vor allen Dingen auch zu schätzen lernte, denn das war nicht immer meine Nummer eins. Und zwar möchte ich gerne den Salbeimer auf die Bühne bringen.
Salbei. Salbei ist auch ziemlich dankbar. Der wächst bei uns auch immer im Vorgarten. Salbei ist ja der Knaller gegen Halsschmerzen. Ne? Das ist ja eigentlich das Mittel. Das heißt, ich gehe wirklich, und im Winter sage ich es den Kindern auch, wir gehen raus in den Vorgarten, holen eine Handvoll Salbei, lassen den trocknen oder nehmen den frisch überbrühenden mit heißem Wasser und damit gurgeln, also mit so einem Sud, das ist der Knaller. Ja? Also da gehen wirklich diese Halsschmerzen sehr schnell weg. Die Alternative dazu ist auch der Salbei-Tee. Der ist zum Beispiel auch sehr gut bei allen Erkältungskrankheiten. Ja? Oder man nimmt sogar das Öl, man kann das auch selber herstellen und macht sich das ins Deo rein. Das ist jetzt wieder für alle interessant, die so schwitzen. Ja, weil der Salbei-Tee auch jetzt bei den heißen Temperaturen ist der Tee, der uns sozusagen unsere Poren verschließt. Salbei bremst das Schwitzen. Das ist das Besondere von Salbei. Also das heißt, alle Leute, die Hitzeballung haben, kennen das. Und eben auch jetzt bei so heißen Temperaturen kann man Salbei-Tee trinken und dann wird man weniger schwitzen.
Da kommt man jetzt aber auch nicht auf den Gedanken. Also wir haben jetzt hier teilweise irgendwie an der 40-Grad-Grenze geknabbert. Da würde mir jetzt auch nicht direkt einfallen, so einen heißen Salbei zu
Ich würde
trinken.
den auch nicht heiß machen. Ich würde den abkühlen lassen. Und dann würde ich mir noch einen Eiswürfel reinkippen, ein bisschen Honig und dann würde ich das trinken. Und es macht wirklich einen Unterschied. Man kann auch Salbei-Fußbäder machen, man kann auch Salbei-Öle auf der Haut verwenden, aber eigentlich ist es der Tee, ist der Klassiker und es ist super gegen Schwitzen und eben gegen Halsschmerzen.
Ich bin ja auch so jemand, ich versuche ja immer die Menschen auch so ein bisschen von dem Geschmack zu überzeugen, weil ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Ich glaube, Salbei ist so ein Thema. Viele sagen ja, oh, Salbei, oh nee, das mag ich nicht, wie das schmeckt, so ätherisch und so. Und ich finde zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan, ich liebe auch Salbeipasta mit Butter und ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Parmesan und so. Ich mag das ganz gerne. Und gerade jetzt um die Jahreszeit, wo der so in Saft und Kraft steht, da mache ich mir gerne mal so ein paar Blätter ab. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, oh Gott, ich halte den Geschmack überhaupt nicht aus, kann ich das dann auch mit Minze punchen, ohne dass der Erfolg flöten geht?
Bestimmt, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob die Minze sozusagen gegen den Salbei ankann, ne? Der ist ja schon ziemlich streng. Aber ich finde, so als Kraut im Essen ist schon cool. Also ich mag es auch.
Also ich kann so viel verraten, ich mache immer irgendwie ein bisschen Minze in meine Mischung mit rein,
Ah ja.
weil ich zum Beispiel auch, wenn ich das manchmal meinem Kind anbiete, das ist ein bisschen wählerisch und steht nicht ganz so auf den Salbeigeschmack wie ich. Und damit kann man das schon ein bisschen, wenn man so eine richtig intensive, so eine marokkanische Minze hat, kann ich sehr empfehlen, wenn
Ah
die
ja,
einmal
okay. Ja,
getrocknet
super.
ist, die gibt nochmal so einen übelsten Kick und das kommt schon dagegen an. Also man muss da ein bisschen was reintun. Ich weiß halt natürlich nicht, ob dann jetzt die Anti-Schwitzwirkung immer noch gegeben ist. Damit kenne ich
Es
mich
hängt
jetzt
da
nicht
von
so
der
gut
Menge,
aus.
ne? Von dem Salbei ab. Also du brauchst halt diese 2 Tassen am Tag, um dann wirklich was zu merken. Aber es funktioniert gut, ne? Also ich musste das auch machen in Australien, als ich in Wechseljahren gekommen bin. Und dann bei 40 Grad Dauertemperatur, dann denkst du ja, jemand hat in dir den Tauchsieder angemacht. Also schlimm.
Das ist ja auch so ein bisschen dein Thema, ne? Dafür
Was
ist
denn?
Salbei,
Wechseljahre
ja,
oder
also
Salbei?
nein, Salbei in den Wechseljahren. Nein, aber das ist ja wirklich auch so eine Thematik, wo der Salbei ja auch immer wieder auftaucht, richtig?
Ja, also ich habe ja so eine kleine Box geschrieben, da geht es um naturheilkundliche Sachen gegen die Wechseljahre. Und ich bin echt erstaunt. Also im Grunde ist gegen alles ein Kraut gewachsen, ja. Egal welche Beschwerden du hast, du findest immer was in der Natur, was dich unterstützt, ne? Und wenn es die Traubensilberkerze ist, die grundsätzlich eine unterstützt, oder eben der Salbei gegen Schwitzen oder der Lavendel gegen die Schlafstörungen etc. Also es ist ein Baldrian, damit man seine Nerven bewahrt. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen in der Natur. Und deshalb würde ich auch immer jede Frau ermutigen, erstmal das mit Natur zu versuchen. Es muss kaum jemand Hormone nehmen, ne? Also nur die, die es wirklich, wirklich hart trifft, die profitieren dann auch davon.
Ich finde ja auch immer, dass man eben so viele Sachen teilweise auf dem Silbertablett, sage ich mal, vor der Tür hat. Ich meine, wer kriegt denn nicht jedes Jahr mal von irgendwem ein Lavendel geschenkt? Jetzt mal
Ja,
wirklich.
richtig.
Also mit großer Vorliebe auch. Und da möchte ich jetzt mal, ich muss ganz kurz was zum Thema Lavendel erzählen. Also Franziska, du glaubst es kaum. Ich kriege wirklich die Krise. Lavendel wird immer verkauft unter dem Begriff Lavendel. So, jetzt ist es aber so, man kauft sich schön mal im Baumarkt für 1,50 so einen schönen Schopflavendel. Der ist nicht winterhart, der kann gar nichts, der ist übelst zickig, der kommt auch nicht von hier, der hat auch eigentlich nicht viel mit dem medizinischen Lavendel zu tun. Man weiß es nicht besser, man hat ihn da und man wundert sich, warum er nicht wiederkommt. Ich bin ein Riesenfan von dem Speiklavendel. Das ist so ein großblättriger, der breitblättrige Lavendel. Der wird auch für dieses Lavendelöl häufig oder Hybride werden dafür verwendet, um
Ja.
eben dieses Öl zu gewinnen. Und der wird erstens mega groß, der wird irgendwie fast, ach weiß ich nicht, 1,40 Meter ist der bei mir im Garten. Man sieht es wirklich an den Blättern, die sind extrem breit und vor allem die Blütenstände, also die Stiele sozusagen, die sind ellenlang. Das ist nicht zu vergleichen mit diesem kürzeren Kollegen mit den schönen blauen Blüten.
Okay, aber der blüht auch so schön blau.
Der blüht eher in so einem, also meiner jetzt in so einem Violett, wobei da gibt es dann auch wieder verschiedene Sorten. Also du hast ja im Prinzip dann die Arten und dann die einzelnen Sorten. Da gibt es auch wieder verschiedene. Und was an dem aber auffällig ist, und das macht zum Beispiel der andere nicht, die teilen sich noch einmal. Also die haben im
Okay.
Prinzip wie so eine, haben in der Mitte einen Blütenstand und dann links und rechts nochmal zwei kleine. Man hat das Gefühl, man hat mehrere Blüten pro einem Prängel sozusagen.
Ah ja, okay. Also was mir aufgefallen ist, dass Lavendel das wirklich nicht toleriert, wenn er nicht genug in der Sonne steht, ne? Das mag der nicht.
Das mag der gar nicht. Der braucht 6 Stunden Sonne. Die paar Abgebrochenen, die einfach niemals wiederkommen werden oder nie in dem Maße, wie ich es mir immer erträumt habe, wie in der Provence, die stehen auch im Schatten. Also das ist Fakt, das mag der
Ja,
nicht so.
genau. Ich habe es nämlich mal versucht mit der Ostseite. Das hat nicht geklappt. Hatte ich dann ein ganzes Beet, oh, alles kaputt. Naja.
Ach, auch Mensch, gleich ein ganzes Beet. Ja, das könnte von mir sein. Ich mache sowas genauso. Ich stelle mir das dann vor, dann
Ja,
lege ich
genau.
das einmal großräumig an, weil ich mir denke, wow, das wird jetzt mein Lavendelleben. Und dann bums, war es irgendwie zu sehr im Schatten
War es halt die Ostseite.
und dann war es halt die Ostseite, ne?
Okay, ja, ich habe da jetzt Rosen. Das ist wahrscheinlich auch nicht das Richtige, aber die überleben.
Du, wenn die Erfahrung zeigt, dass sie überleben, dann überleben sie. Okay, der Lavendel, ich habe jetzt gerade, ich habe mich so ein bisschen verdattelt. Ich wollte aber eigentlich auf seine Wirkung zu sprechen kommen, dass ja bestimmt jeder von uns schon mal so ein Lavendel geschenkt bekommen hat und hat den dann irgendwie schnell mal in den Übertopf hingestellt. Aber der kann ja auch richtig was,
Ja.
oder?
Also Lavendel, was er ganz bestimmt kann, ist Motten vertreiben. Das ist ja schon mal gut, ne? Also den kann man auch mal, wenn man da was abschneidet, dann entweder in den Vorratsschrank tun oder in den Kleiderschrank tun oder so, ne? Auch die trockenen, die man wegtut. Dann ist er toll in einem Säckchen zum Schlafen, weil Lavendel fördert den Schlaf. Und es gibt eine ganz beeindruckende Studie, da ging es um Schmerzen und um Angst vor Operationen. Das wurde in einem Krankenhaus gemacht. Und jedenfalls ging es darum, dass wenn man die Patienten sozusagen beduftet, also wenn die Möglichkeit gibt, mit diesen Lavendelölen vorher eingerieben zu werden oder eben das in der Umgebung zu haben, dass die weniger Angst haben, messbar, und weniger Schmerzen. Mhm. Das heißt, es beruhigt uns, ne? Lavendel ist wirklich was Zauberhaftes für unsere Nerven. Was der Lavendel auch kann, für alle, die gerne Öle herstellen, ist ja nicht ganz einfach. Also man kann es auch einfach kaufen, so ein Lavendelöl. Das ist sehr gut bei Brandwunden. Ja, das heißt, jede Art von Wunde, auch leicht, wo so Blasen sind und leicht offene Sachen, Lavendel heilt ganz die Haut ganz wunderbar, also für die Wundheilung. Ne? Also nicht, wenn es jetzt komplett offen ist, dann würde man das noch nicht machen. Dann nimmt man immer erstmal eine Zinksalbe oder desinfiziert. Aber sobald es anfängt, sich zu verschließen, kann man mit Lavendel vermeiden, dass es hässlich vernarbt. Wenn ich das an den Armen habe oder im Gesicht, ne, und ich möchte, dass es auf alle Fälle eine schöne Narbenbildung wird, dann würde ich Lavendelöl drauf massieren. Ja. Und übrigens, das mit den Motten gilt natürlich auch für die Terrasse. Ne? Also Lavendel hält Mücken fern. Deswegen ist das eigentlich ganz interessant. Genauso wie Tomaten, glaube ich, ne? Oder? Das weißt du jetzt wahrscheinlich.
Du, ich kann dir nur sagen, was Tomaten auf jeden Fall bei mir nicht werden, nämlich gegossen. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer können das schon gar nicht mehr hören, mein Projekt. Ich habe es dir noch nicht erzählt, allen anderen habe ich es schon viel zu oft erzählt. Ich gieße dieses Jahr meine Tomaten nicht, Franziska. Mhm. Tomaten ohne Gießen heißt das Projekt, und ich will gucken, ob ich trotzdem eine Ernte habe. Sie stehen wie eine Eins, es geht ihnen gut. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Sie haben wahrscheinlich tiefe Wurzeln gebildet und freuen sich jetzt übers Grundwasser, dass sie es endlich erreichen, denn von mir kriegen sie nichts geschenkt.
Warum nicht? Bist du so geizig?
Naja, ich dachte mir so, ich versuche noch ein bisschen mehr sozusagen in mich für faule Gärtnerinnen einzusetzen.
Ich dachte, du sagst Klimaschutz und Wassersparen.
Ja, das natürlich auch. Das gehört ja alles zusammen. Guck mal, alle Menschen wollen doch mit wenig Arbeit viel Ergebnis, oder? Sind wir uns doch einig? Vor allen Dingen beim Gärtnern.
Aber muss man nicht Tomaten jedes Jahr, diese ganzen kleinen Pflänzchen? Meine Schwägerin kommt hier immer mit einem ganzen Tablett kleiner Tomatenpflanzen an, irgendwie im Januar oder Februar oder sowas. Gießt die ganze Zeit. So voll aufwendig.
Ja, das war ja noch beim Vorziehen. Aber dann habe ich sie auch noch gegossen. Aber dann, nachdem ich sie rausgesetzt habe am 17. Mai, da habe ich aufgehört, die zu gießen.
Ja, das verstehe ich schon. Aber ich finde, die sind doch ganz schön arbeitsaufwendig, so Tomaten. Jetzt nicht mehr, ja?
Also, ich werde dir auf jeden Fall berichten, wie das Ganze ausgegangen ist. Ob die jetzt Mücken fernhalten, weiß ich nicht so richtig. Aber ich weiß, dass generell Schädlinge an ausgewachsene Nachtschattengewächse nicht mehr so rangehen.
Ich war neulich auf einer Handwerksmesse und habe mich so gelangweilt. Und dann habe ich bei einem Holländer ganz viele Blumenzwiebeln gekauft. Die sind fast alle von Schnecken platt gemacht worden. Es ist so traurig. Also, was ist denn da dein Tipp?
Tatsächlich funktioniert da bloß Schneckenringe. Schneckenkragen. Ist die Mehrzahl von Kragen Kragen oder Krägen?
Krägen, würde ich sagen. Du kannst ja Kragense sagen.
Kragense. Schneckenkrägen. Also das gibt es einmal aus Kupfer, weil die das auch nicht mögen. Dann gibt es aus Metall und es gibt es auch aus Kunststoff. Und man macht das wirklich am Anfang, wenn man die Zwiebeln gesetzt hat, drum, muss damit rechnen, dass es halt nicht sonderlich attraktiv aussieht. Und wenn die dann eine gewisse Größe erreicht haben, dann geht es erst los. Und wenn es jetzt, ich weiß nicht, was für Zwiebeln waren, aber bei Dahlien ist auch ratsam, dass man die wirklich vorher richtig wässert und dass die schon einen Vortrieb haben, dass man die dann erst einsetzt und dass man die wirklich ein bisschen schützt und sagt, okay, ich mache wirklich ein kleines Netz drüber, weil die frischen Triebe von Dahlien, das ist für die Schnecken also so ein berauschendes Erlebnis. Die können nichts anderes denken, als diese frischen Dahlientriebe aufzufressen. Und man macht denen damit einfach ein Riesengeschenk, wirklich.
Also ich hatte quasi eine Orgie im Vorgarten. Ja?
Du hattest eine richtig heftige Schneckenorgie im Vorgarten.
So sah es auch aus, leider.
Tut mir sehr leid. Ich kenne das sehr gut. Ich bin da aber ziemlich mittlerweile entspannt geworden und mach mich da nicht mehr so fertig. Übrigens, da will ich noch mal ganz kurz auf die Kräuter zu sprechen kommen. Kräuter sind ja ätherisch, oder, ne?
Haben ätherische Öle, ne?
Ja. Genau, enthalten ätherische Öle. Und diese ätherischen Öle, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt ja auch so einen krassen Lavendelrückschnitt, manche machen das, ich gehöre dazu, manche nicht, manchen tut es weh. Wenn man Mulch übrig hat, Lavendelmulch oder sowas, das hält auch Schädlinge fern. Also man kann sich das auch ein bisschen aufs Hochbeet verteilen oder ein bisschen zwischen die, weiß ich nicht, Gürkchen, was auch immer man da irgendwo hat, und das so ein bisschen mit als Mulchmaterial verwenden, weil diese Stoffe auch Schädlinge fernhalten, wie du auch gesagt hast, Mücken beim Menschen zum Beispiel, sich einfach so ein Lavendelsträußchen auf den Tisch wäre ja dann vielleicht auch eine gute Idee. Mit dem Rückschnitt kann man also auch viel machen. Man muss den jetzt nicht gezwungenermaßen irgendwie, weiß ich nicht, zum Wertstoff hochbringen. Mache ich eh nicht mehr, ich behalte alles.
Ja, cool. Also was noch interessant ist vielleicht von Lavendel, das ist ja sehr beruhigend und das heißt interessant auch für alle Leute, die häufig Herzrasen haben oder Herzprobleme. Und die können Lavendelöl einfach auf die Brust reiben und dann ein kaltes Tuch drauf zum Beispiel. Das ist eine klassische Lavendelauflage. Das ist etwas ganz wunderbar Beruhigendes. Und eben immer die, also den Lavendel um sich zu haben quasi, das nutzt schon was.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon drei tolle, vor allen Dingen Sonnenanbeter genannt, das muss man auch mal sagen. Das sind alles Kräuter jetzt gewesen, die die pralle Sonne auch sehr, sehr mögen. Und die haben auch was gemeinsam in ihrem Nährstoffverhalten, sage ich jetzt mal. Die mögen es eher karg, die mögen es durchlässig, die mögen keine Staunässe, die mögen eine gute Drainage. Ich möchte gerne noch mal ein bisschen aus den feuchteren Gefilden schöpfen. Da gibt es noch die Minze und die mag tatsächlich eher einen nährstoffreicheren, humoseren Boden und die mag auch mal ein bisschen Halbschatten und möchte jetzt nicht unbedingt in der prallen Sonne den ganzen Tag abgefackelt werden. Deswegen so eine Minze finde ich an sich aber ist was richtig Tolles, wenn man das sich in so ein frisches Wasser macht, gerade bei den Temperaturen, die so ein bisschen reibt. Was kann denn die Minze, Franziska? Was kann sie uns mitgeben?
Finde ich übrigens auch, den Tipp würde ich unterstützen. Es gibt so viele Leute, die kippen jetzt immer um bei den Temperaturen und eigentlich gehört dazu, sich morgens da mehrere Flaschen Wasser oder Krüge Wasser hinzustellen und dann eben zum Beispiel in den einen Minze rein, in den nächsten Zitronen, in den dritten Ingwer oder sowas, dann ziehen die diesen Geschmack im Laufe des Tages und dann schmeckt das nicht so lahm. Ja, das finde ich schon mal super. Also die Minze ist interessant für geistige Fitness wieder, ist auch ein Kraut, was unsere Durchblutung verbessert und was uns wacher macht und dass wir uns besser konzentrieren können. Die Minze ist natürlich der Klassiker, insbesondere die Pfefferminze. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Arten es gibt. Es gibt, die Pfefferminze ist ja so gekreuzt, glaube ich, es gibt unglaublich viele verschiedene Minzarten. Ja. Und die Pfefferminze, da weiß man zum Beispiel, die ist der Bringer für den Magen-Darm-Trakt. Ne? Das heißt, es gibt nicht so sehr, was den Magen beruhigt, wie die Pfefferminze. Das heißt, bei Übelkeiten, bei Sodbrennen, bei Völlegefühl, immer als erste Maßnahme einen Pfefferminztee machen. Wieder gleiches Konzept. Ne? Ich nehme ungefähr einen Esslöffel voll. Also ich nehme eigentlich fast immer so eine halbe Hand von den frischen Kräutern. Zack, tue die in eine Tasse, überbrühe das mit heißem Wasser, wieder 10 Minuten ziehen lassen und dann trinken. Und dann sind die Bauchschmerzen auch schon ziemlich schnell weg. Und das Interessante, es gibt sogar eine Studie dazu, dass Pfefferminze das Kraut der Stunde ist, auch für alle mit richtig chronischen Magen-Darm, also Beschwerden wie Reizdarm zum Beispiel, Reizmagen. Da weiß man so wenig, was man machen kann. Und dann nimmt man tatsächlich Pfefferminzöl in Kapseln. Mm. Also auch wieder ein sehr potentes Kraut. Ne? Und außerdem ist es interessant als Spülung. Man kann sich eine Spülung machen, auch mit den frischen Kräutern, wieder auch überbrühen. Dann hat man diesen Sud abkühlen lassen für die Kopfhaut. Ne? Also wer so schuppige Kopfhaut hat, der kann das probieren. Und dann gibt es auch für Muskeln und Kälteschmerzen, kennen wir ja, die Minze irritiert ja unsere Nerven. Ne? Also wenn wir jetzt ein Minzöl auftragen, dann fühlt sich das so interessant an und es hilft gegen Schmerzen, weil wir haben so einen Kälteeffekt sofort. Aber im Grunde macht das so ein Spielchen mit unseren äußersten, also den Nervenenden. Und deswegen ist es gut gegen allerlei Schmerzen.
Ich bin ein Riesenfan von Pfefferminzöl. Tatsächlich, ich mache das wirklich bei Kopfschmerzen, wenn ich so einen Schmerz habe, wo ich weiß, okay, so einen Spannungskopfschmerz, ich kriege den jetzt nicht in den Griff, ne? Egal was ich mache, dann mache ich das so auf die Schläfen. Und das, da habe ich wirklich das Gefühl, dass es umweht mich wie so ein eisiger, kreisender Hauch um meinen Kopf. Und das ist so angenehm, dass ich dann endlich einschlafen kann. Also es ist wirklich so, dass ich finde, dass dieses, auch dieser Geruch und das ist wirklich wie so einen kühlenden Impuls auslöst. Fühlt sich so an auf jeden Fall.
Das ist interessant, dass du es erwähnst. Es ist tatsächlich so, ne? Es ist eine Irritation für die Nerven und für den normalen Kopfschmerz ist Pfefferminze wirklich das Mittel der Wahl. Übrigens auch für Herpes, wer häufig Herpes hat. Früher hat man doch mal so Tigerballen und sowas dabei gehabt. Ne? Die Pfefferminze auf den Herpes zu tun, ist genial. Also gerade da geht das Britzeln oft weg und es wird oft gedämmt, schon also im Keim erstickt. Und was ich aber noch sagen wollte, wer richtig mit Migräne zu tun hat, der sollte öfter lieber die Finger weglassen vom Pfefferminz. Da ist es dann oft zu stark als Reiz. Und da ist wieder der Lavendel das Kraut der Stunde, also Lavendelöl.
Also, Franziska, ich glaube, dass Das könnten wir jetzt wahrscheinlich noch stundenlang so weitertreiben. Mir ist noch was eingefallen. Die Kräuter blühen lassen, ich kann es nur allen ans Herz legen. Ich weiß, es gibt immer diese These, die sind da nicht intensiv und weiß der Fuchs was. Ihr könnt die doch auch dann wieder runterschneiden, die treiben wieder aus. Aber die Bienen lieben das. Die lieben die Lavendelblüten. Ja, das stimmt. Die lieben auch die Salbeiblüte, der Muscatella-Salbei. Das ist auch eine Blüte, wo die Wildbienen wirklich derart drauf abfahren. Also ich kann das wirklich bloß empfehlen. Lasst mal eure Kräuter blühen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, weil irgendeiner gesagt hat, nützt dann nicht mehr so gut zum Kochen. Ihr könnt ja auch die Hälfte runterschneiden, die andere Hälfte blühen lassen. So mache ich das oft, dass ich das anteilig eben verschneide und anteilig eben einfach mal mir angucke. Das sind meistens diese herrlichen Blautöne, die die Hummeln sehen können und auch lieben. Und ich finde, das sind so zauberhafte Blüten. Also lasst eure Kräuter blühen.
Genauso wie die Wiese, ne? Auch einen Teil des Rasens einfach als Wiese ansehen und stehen lassen, finde ich auch genial.
Meine liebe Franziska, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen in die Ideen von Kräutern auch mitzunehmen, dass die auch mehr können, als einfach nur im Supermarkt irgendwie da in der Ecke zu stehen und man nimmt sich da mal einmal im Jahr irgendwie so einen halbherzigen Kräuterpott mit. Nein, ihr könnt auch euren Salbei und euren Rosmarin überleben lassen, wenn Franziska und ich das hinkriegen, ohne die zu gießen.
Ja, das war ja übrigens das Tolle, da kam ja der Titel her, ne, mit den 10 Kräutern, dass man tatsächlich 100 Krankheiten damit behandeln kann. Das hätte ich nicht geglaubt, das war eine These am Anfang, aber Kräuter können noch viel mehr. Ja, das ist unglaublich, also was Kräuter können und deshalb, ganz viel Kräuter, entweder im Garten oder auf der Fensterbank oder auf der Terrasse oder auf dem Balkon, egal, einfach haben und nutzen.
Das war das Schlusswort zur Stunde. Vielen Dank. So, ihr Lieben, und ihr hört immer schön Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast in ARD Sounds. Und ja, Franziska, bis bald vielleicht mal wieder. Es war sehr schön.
Sehr schön, Maria. Danke dir. Und tschüss da draußen.
Tschüss. Und hier kommt noch ein kleiner Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Katrin Simonsen.
Und ich bin Dr. Katrin Schaudig.
Zusammen sind wir hormongesteuert. Wir versorgen euch alle 14 Tage mit gutem Wissen über die Wechseljahre.
Unser Ziel ist, die Frauen zu Expertinnen ihres eigenen Körpers zu machen.
Und das mittlerweile in der 5. Staffel. Wir haben wieder spannende Themen von Stoffwechsel und Gewichtszunahme bis zu Gendermedizin, Augengesundheit und schweren Formen des PMS dabei. Das machen wir nicht allein, sondern mit Expertinnen und Experten, die wir in den Podcast einladen. Hormongesteuert, jeden zweiten Montag zu hören in der ARD Sounds App.